Sprache ist Ausdruck von Macht, Definitionsmacht. Und da wird jetzt nicht so schnell dieses Gendern wieder so en vogue werden, wie es gewesen ist. Aber alle, die davon überzeugt sind, dass es ein inklusiver Sprachgebrauch ist, die werden das weiterhin pflegen. Ich auch. Wir kennen eben diese Spiralen, die immer wieder ihre Runden drehen, dann mal wieder eher nach rechts driften, dann sind wir wieder etwas zurückgebunden und dann dreht das der Wind auf die andere Seite und es ist wieder mehr möglich. Ja, wir haben einen Backlash. Nicht das erste Mal, wird nicht das letzte Mal sein, aber diejenigen, die treu dazu stehen und dafür hinstehen, was es für viele Menschen bedeutet, mitgemeint, angesprochen zu sein, das ist ein Wert in unserer Demokratie. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht in unserer Bundesverfassung. Das sollte sprachlich ebenso verankert sein. Und wir sind alle gleich und haben die gleichen Rechte. Dann ist das generische Maskulinum doch kein Thema. Dann haben wir dasselbe Recht auf das generische Femininum. Dann sollten wir dann mal erleben, was die Männer sagen, wie lange das geht.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen, versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click-Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl. Und ich freue mich auf meine Gäste. In diesem Gespräch diskutiere ich mit Helena Traxel über die Herausforderungen und Fortschritte in den Bereichen Diversität, Gleichstellung und Chancengleichheit. Die ehemalige Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung des Kantons Zürich und früher Head Diversity and Inclusion bei der Swiss Re teilt ihre Erfahrungen und Einsichten aus ihrer langjährigen Karriere mit mir und beleuchtet die gesellschaftlichen Erwartungen und Rollenbilder, die uns alle leiten. Wieso braucht es Mut und Selbstreflexion, sich für Gleichstellung einzusetzen und gesellschaftliche Veränderungen aktiv zu gestalten? Welche Bedeutung haben heute noch Geschlechterrichtwerte in der Gesetzgebung? Und wieso ist das Wort Geschlechterquote eher negativ besetzt? Was können gerade wir Frauen tun, um Gleichberechtigung systematisch einzufordern und uns gegenseitig aktiv bei der Karriereplanung zu unterstützen? Helena Traxel und ich sprechen außerdem über die Erfahrungen von LGBTQ+-Personen sowie über die Herausforderungen, die mit Geschlechtsangleichungen junger Menschen verbunden sind. Wir beleuchten die Wahrnehmung von Geschlechterrollen, die maßgeblich von unserer Sprache geprägt wird, und wie wir es achtsam miteinander klicken lassen sollten, gerade in einer polarisierten Welt. Ich freue mich sehr auf diese neue Folge von Make It Click, der Podcast, und bin schon gespannt auf eure Kommentare und E-Mails. Liebe Helena, ich freue mich, dass du mein heutiger Gast bist beim Make It Click, der Podcast.
Und ich freue mich riesig auf unser Gespräch und dass du dir gerade in diesen Zeiten dir Zeit nimmst für dieses Gespräch.
Vielen Dank. Wenn man deine Karriere liest, du warst 12 Jahre Head Diversity and Inclusion bei der Swiss Re. Du warst Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung im Kanton Zürich, auch über 12 Jahre. Du berätst Unternehmen in Diversity, Inclusion, Gleichstellung. Du bist im Vorstand des Roten Kreuzes vom Kanton Zürich und du setzt dich ein für die Gesundheit der Meere. All das. Wann dachtest du in den letzten Wochen, Monaten, boah, wir sind im Thema Gleichstellung, Diversität, Inklusion noch nicht da, wo du vielleicht gehofft hättest, im Jahr 2025 zu sein?
In den letzten Tagen und Wochen, ich kann dir sagen, beinahe mit jedem Atemzug realisiere ich Ungleichstellung. Und ich meine, jeder Kinofilm, der davon lebt, dass der männliche Blick uns bewertet oder vice versa, der weibliche Blick die Männer bewertet, denke ich, was stehen wir denn? Wo sind wir da? Wir stehen für Respekt und gleiche Rechte für alle. Und da haben wir wirklich noch vieles zu tun.
Hättest du das gedacht? Vor 20 Jahren?
Nein. Ich hatte eine Ahnung, ich bin im Kanton Schwyz aufgewachsen, mit sehr starken, engagierten Frauen, auch ganz klugen, guten Männern, weisen Männern, die für das Frauenstimmrecht waren. Aber ich habe ja erlebt, als Mädchen, als Kind, dieser Kampf, diese unsägliche, stereotype Sicht der damals herrschenden weißen Männer in unserem Land. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Ich bin mit 3 Brüdern aufgewachsen, immer zu erleben, dass ich etwas Besonderes bin, im Sinne von, das darfst du nicht, das steht deinem Mädchen nicht, das tun Mädchen nicht. Mit 13 wurde mir gesagt, ich müsste jetzt dann bald mal vielleicht in ein Mädcheninternat, damit ich mich mal endlich wie ein Mädchen benehme. Ich sei zu wild. Also das hätte niemand meinen Brüdern gesagt. Und 3 meiner Brüder, oder 2 sogar, waren viel verträumter als ich. Da ging es dann ums Gegenteil. Also ich hab gewusst, in unserem Land drehen sich diese Runden sehr, sehr langsam. Ich weiß, dass Chancengleichheit, gleiche Rechte aus jedem Land dieser Welt in Spiralen sich dreht und immer noch mal eine extra Runde und noch mal eine extra Runde. Und auch manchmal dreht sich das Rad zurück. Aber 2025 mit unserem Wirtschaftsaufschwung, mit dieser Internationalität in unserem Land, mit diesen vielen Menschen, die von überall herkommen und mit uns dieses Land stemmen, es besser machen, wundervolle Arbeiten in jedem Bereich erledigen, das hätte ich nicht mehr erwartet. Da bin ich schon etwas bestürzt.
Wo siehst du es am frappantesten? Jetzt nicht nur vielleicht auch in der Schweiz, aber wir können mal von der Schweiz starten, weil wir hier zu Hause sind. Mhm. Aber dann auch generell, wo sagst du, an welchen Ecken krankt es am meisten bei diesen Themen?
Tatsächlich im Grunde in der Chancengleichheit, die gleichen Chancen Kindern zu gewähren, ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Geschlechtsidentität, ihrer Herkunft. Da stehen wir in unserem Land im Gesetz dazu, dass wir Chancengleichheit leben wollen, ist nicht so. Die Schichtzugehörigkeit ist ein Thema, die Sprachherkunft ist ein Thema. Einige Menschen haben es leichter als andere. Weltweit dieser Rechtsrutsch zu wieder nationalistischem Verhalten. Nationen stehen im Vordergrund, nicht Menschen, die in diesen Ländern leben. Da erlebe ich harte Zeiten, schwierigere Zeiten und auch sehr verletzende Aussagen.
Es ist schon spannend, gell? Gerade in dem Thema jetzt Frauengleichheit. Ich war gestern Abendessen mit einer tollen, jungen, engagierten Frau aus dem Kanton Schwyz, die sich auch sehr für Rechte der Frauen einsetzt. Und sie sagt, dass ihr von politischer Seite her gesagt wurde, also für eine Frau ziemt sich das nicht so laut zu sein. Oder wie kann sie die Rechte der Frauen oder über Frauen reden, wenn sie nicht das klassische Frauenbild vielleicht lebt, was im Kanton Schwyz, wie du weißt, ja immer noch wahrscheinlich Kinder, Haus, Hof, Familie, mein Hund, meine Katze, meine Kinder, der Mann, der arbeitet und die Frau, die wenn überhaupt vielleicht 60% arbeitet. Ich weiß, es sind jetzt Klischees. Ich lebe auch im Kanton Schwyz, lebe sehr gerne hier und aber es ist immer noch so eine, was du gesagt hast, so eine eingefleischte, so ein sehr, sehr klassisches Rollenbild.
Absolut. Wir sprechen ja sogar auch in der Wissenschaft von einer Retraditionalisierung junger Menschen und vor allem junger Paare. Die Frauen behalten ihren Namen bei der Heirat. Männern ist das nicht zuzumuten, den Namen der Frau anzunehmen. Sie verlieren ihre Identität, das sagen mir junge Männer. Und wir Frauen etwa nicht, frage ich dann manchmal zurück. Ja, wenn wir zu laut sind, haben wir Haare auf den Zähnen, wir sind dann ungemütlich, man spricht nicht mehr gerne mit uns. Und sollte mal locker zu fragen, du, wäre ich jetzt ein Junge, würde dich das stören? So, also witzig, und mal so den Feedback, den Spiegel hinzuhalten, was sie eigentlich machen. Es sind Drohgebärden, sie fühlen sich bedroht von starken jungen Frauen, ja, die ganz bewusst, vielleicht auch nicht ganz bewusst, sondern einfach wie das Leben so spielt, in eine andere Rolle hineinwachsen, Beruf, Karriere wichtiger werden, neue Ausrichtungen, die Globalisierung, die uns Chancen bringt, die natürlich auch die besseren Ausbildungen, die uns monetäre Unabhängigkeit schenkt. All diese Faktoren, die wir jetzt leben und sie auch aktiv ausleben wollen, weil das uns ja Kraft und Stärke gibt, bedroht. Ja, auf der anderen Seite haben wir diese Wut und Frust Männer, die ja die Gewalt an Frauen auch, die wir alltäglich erleben, verbal eben niedergemacht zu werden oder nur schon reflektiert zu werden, gespiegelt zu werden. Also musst du jetzt so laut sein? Das ist ja unangenehm, unangenehm. Das schüchtert uns ein, es versucht uns das Terrain, das wir gewonnen haben, über unser Wissen, über unsere Kompetenzen und die Mitspracherechte, dieses Terrain uns wieder zu beschneiden.
Wie, wenn wir einen Blick zurück nochmal machen zu deinen Anfängen bei auch Swiss Re oder dann auch in Zürich, was war deine Motivation? Warum du in dieses, also du hast schon gesagt, du bist mit Brüdern aufgewachsen und dir wurde oft gesagt, was Mädchen, warum sie besonders sind und deswegen etwas nicht machen können. Wie bist du angetreten damals?
Ich war natürlich zuerst in einer Gewerkschaft tätig, im VPD, für das Personal öffentliche Dienste.
Ja.
Mein Bereich war Non-Profit-Institutionen und Organisationen und in all diesen Organisationen arbeiten mehrheitlich Frauen. In den Berufen des öffentlichen Dienstes, Lehrberufe, Pflegeberufe, mehrheitlich Frauen. In der Führung waren Männer. Mhm. Die Verdienste waren ungleich. Es gab massive Lohnungleichheit, sogar zwischen gleichgestellten, gleichwertig ausgebildeten Frauen. Man achtete nicht darauf. Sehr steht das Willkür, auch bei den Beförderungen. Das hat mich schon als sehr junges Mädchen sehr gestört. Es hat auch meine persönliche und die Freiheit sehr vieler junger Frauen beschnitten. Dann die nicht existenzsichernden Einkommen bei 120% Leistung, bei der Bereitschaft, Nachtdienst zu leisten, Sonntagsdienst, das kaum bezahlt wurde, dass Kinder abgegeben werden können und diese Arbeit wird von Fachpersonen, mehrheitlich weiblich, erledigt, die dafür nicht hervorragend honoriert werden. Ein Staat, aus der bürgerlichen Politik heraus, darauf zurückzieht, dass Familie privat sei, lange wartet, bis 81, bis das Gesetz verankert wurde. Ein Bundesgesetz entstand über Gleichstellung nach dem Frauenstimmrecht und erst 1996 im Gesetz verankert. Und es ist eines der Gesetze, es gibt mehrere davon, aber das Gleichstellungsgesetz ist sicher das vernachlässigste Gesetz, das ich kenne. Niemand nimmt es ernst. Die meisten Frauen selbst kennen es nicht mal, kennen nicht ihre Rechte. Weil es war schon immer so und es ist, man möchte nicht unsexy sein und unattraktiv, weil man für sich selbst, weil Frau für sich selbst einsteht.
Ich erlebe manchmal in großen Organisationen, wenn ich mit jungen oder jüngeren Frauen arbeiten kann, dass sie auch gegenseitig sich nicht immer einen großen Gefallen tun in Bezug auf: Wir fördern einander, wir hören einander zu, wir sind und unterstützen einander. Da ist sehr viel auch Missgunst und Neid. Also nicht nur, was dann von der männlichen oder von den männlichen Kollegen kommt, wo man dann sagt, eben sie ist zu laut, sie hat Haare auf den Zähnen. Beim Mann heißt es, der hat Durchsetzungsvermögen und bei der Frau heißt es dann, es ist eine Zicke im Klischee. Nicht bei allen logischerweise, aber das kommt öfters so rüber. Aber dass auch Frauen sagen, wir bewerten anders. Wir bewerten uns gegenseitig anders und sehen uns selber kritischer auch. Also absolut. Ich glaube, die härtesten Kritikerinnen, Männer können gar nicht so hart kritisch sein, teilweise anderen Frauen gegenüber, weil wahrscheinlich die Wörter auch wahrscheinlich dazu irgendwie gar nicht in den Sinn kommen, die wir uns füreinander, wie wir uns betiteln. Also das erlebe ich auch immer wieder.
Mhm. Wir werden natürlich individuell sozialisiert, wir Mädchen. Wir werden nicht... Bis wir nur in der Gesamtschweiz, aber auch in verschiedenen Kantonen im Schulsport für die Mädchen Teamsport zugelassen haben. Jungs wurden überall klassisch über Fußball sozialisiert, ein Teamsport. Man fightet zusammen, man tritt sich ins Schienbein und nachher klopft man sich auf die Schulter. Wir Frauen werden sozialisiert, unsere Kleinfamilie meistens, zu gründen und dann für zwei Kinder jeden Mittag an einem Herd zu stehen, wenn es passen muss. Und vielleicht können wir auch mal einen Mittagstisch organisieren. Kitas wurden nicht gefördert. Also wir werden in der Vereinzelung gefördert, nicht im Team. Jungs werden im Team, in den Vereinen stärker geprägt. Sie werden im Militär geprägt. Nicht, dass ich das befürworte, aber es schafft eine Gemeinsamkeit, der Einzelne bestraft wird, wenn er was macht und dann damit das ganze Kollektiv bestraft wird. Also du hast gepfiffen auf dem Nachtmarsch, war verboten. Wegen dir muss jetzt die ganze Truppe nochmal laufen. All diese Dinge erleben wir Mädchen bis heute nicht.
Das
oder selten.
Ich finde das total spannend. Ich habe so noch nie drüber nachgedacht, was du sagst. Dass die Art und Weise, wie hart wir uns als Frauen gegenseitig auch beurteilen, daran liegen mag, dass wir eben nicht in Gruppen oder eigentlich klassisch in Rudeln oder im Militär diese Art von Erziehung genießen, vielleicht in Anführungsstrichen, aber haben dürfen. Oder
und
nicht
Solidarität.
Klassisch.
Und Solidarität. Bis wir irgendwie in den letzten 20 Jahren unsere eigenen Netzwerke, wirklich tragende Netzwerke gegründet haben, hatten die Männer schon über Jahrhunderte ihre Rauchsalons, dann ihre Whiskyzimmer, die etablierten, und die anderen hatten ihre verschiedensten Vereine. Nicht umsonst ist der Bauernverband in der Schweiz der allereinflussreichste Verband überhaupt. Also das ist eine, das, und die sind militärisch geordnet. Die SVP, die hat Ja-Parolenzwang. Da ist man, dann spricht man mit einer Stimme. Und wir Frauen haben auch eine individuelle Freiheit, das ist wahr, wie wir uns kleiden. Trotzdem ordnen wir uns ein, als Familienfrauen nicht mehr gleich wie als junge Frauen. Und das Ziel ist schon, für sehr viele Frauen Familie zu haben. Und dann, da erlebe ich den Bruch in all meinen Frauennetzwerken, ob im VPOD, ich war beinahe 14 Jahre bei Swiss Free oder beim Kanton 13 Jahre. Frauen, die mit und ohne Kinder, die teilen sich. Die sind nicht solidarisch. Da passiert was. Da ist irgendwie eine Verunsicherung auf beiden Seiten. Was heißt das jetzt? Und wenn wir ganz, ganz ursprünglich rein vom Stereotyp, vom Archetypus ausgehen in unserem Hirn, der uns steuert und die Unconscious Bias steuert, tief in der Amygdala im Stammhirn, dann wissen wir, dass wir natürlich Konkurrentinnen sind. Es ist eine Überzahl Frauen weltweit. Wir haben Kriegszeiten durchgemacht, viele Länder, die Schweiz am wenigsten. Aber man verliert Männer und dann kommen wenige Männer zurück. Also das sind ganz ursprüngliche Muster im Verhalten, dass wir einander doch etwas übertrumpfen möchten, dass wir doch etwas Konkurrentinnen sind. Und das spüren, das lassen wir einander spüren, statt einander zu unterstützen und einander zu gönnen, wenn die eine in einer wunderbaren Frauenbeziehung lebt, die andere mit einem Mann, die andere ganz alleine, selbst gewählt. Dass der Zweck der Gleichstellung für mich war Selbstbestimmung für die Menschen und einen eigenen Lebensentwurf zu leben. Und da sind wir noch nicht. Und dass alle gleichwertig sind. Egal, ob ich mit 20 mich in eine 70-jährige Frau verliebe, who cares? Liebe ist immer okay, wenn sie aus Respekt passiert. Es würde sich kaum jemand getrauen. Wenn aber ein 70-jähriger Mann eine 20-jährige erwählt, dann ist er ja doch ein toller Kerl und was für eine Manneskraft und so. All die Klischees, die spielen. Und von Selbstbestimmung auch bei den Männern nicht sehr viel da. Sie gehorchen auch dem Rollenstereotyp. Viele davon, wie viele Frauen. Und du, danke dir vielmals für diesen Podcast und diese kluge Frage. Wir versuchen einen Unterschied zu machen in unserem Lebensentwurf.
Es ist sehr spannend, dir zuzuhören, weil ich glaube, dass viele es gar nicht mehr so wahrnehmen. Also wie du sagst, die kennen die Gesetze der Gleichstellung auch gar nicht. Aber jetzt mal nicht nur von den Gesetzen, die ich vielleicht nicht kenne oder kenne. Aber viele denken, das passt schon. Und ich habe das in einem anderen Zusammenhang schon mal erwähnt. Ich hatte das große Glück, dass ich nie aktiv das Gefühl hatte, Diskriminierung zu erfahren. Oder auch als Frau bis auf wenige Male das Gefühl hatte, und das ist auch lustig, dass man das so zur Seite tut, bis auf wenige Male nicht das Gefühl hatte, jemand würde mich jetzt sexuell belästigen. Ja? Aber selbst ich hatte immer, wenn mir jemand erzählt hat, boah, da werde ich diskriminiert, dachte ich, ja, fang doch mal bei dir selber an. Vielleicht redest du falsch oder vielleicht ist das so. Also da muss ich mich auch selber an den am Schlawittchen, sagt man bei uns, nehmen und sagen, da tun wir uns, wie gesagt, eben selber keinen Gefallen, weil wir selber so hart dann urteilen, auch über andere sofort. Trotzdem, was beobachtest du jetzt, wenn wir mal die großen Geschehnisse wie die Wahl in den USA, die auch nochmal auf Diversity und Inclusion Themen Einfluss hatte, wenn du so die jetzige Zeit anguckst, was könnten wir oder sollten wir denn als Frauen, aber auch als Gesellschaft generell tun, um diese Themen immer wieder bewusst aufs Tablett zu bringen?
Also da, ich danke dir mal dafür, dass du das so bewusst auf via Tablett. Klick, ja, auf Tablett, ja genau, via Klick in die Stuben oder immer hineinträgst. Also Selbstreflexion, wie du sie jetzt genannt hast, ist, ich glaube, Schritt Nummer 1 für alle Menschen. Wo stehe ich? Was will ich wirklich? Lebe ich, was mir gut tut, oder erfülle ich die Erwartungen, die an mich gestellt werden aufgrund meines Geschlechts, aufgrund meiner Partnerinnenwahl? Was macht mich besser? Ist das meine ökonomische Situation? Kommt sie durch meine eigene Leistung oder eben dadurch, dass ich mich angepasst habe? Also diese Selbstreflexion, glaube ich, braucht zuallererst. Dann auch die Ehrlichkeit mit sich selber, genau wie du sie vorhin erläutert hast, nämlich, dass wir auch alle nicht gefeit sind, dass es sehr viel einfacher ist, andere zu be- oder verurteilen, anstatt nachzufragen, wie kommt es? Und wie können wir es gemeinsam verändern oder Feedback zu geben? Ich erlebe dich zögerlich. Du hast eine Führungsrolle angeboten erhalten und sagst nicht ja. Oder wann hast du zum letzten Mal ein gutes Bewerbungsgespräch oder ein gutes Lohnerhöhungsgespräch geführt, wo du gewertschätzt wurdest? Also all diese Fragen einander zu stellen, machen wir nicht, sondern wir werten einander und denken vielleicht sogar noch, wie du sagst, etwas neidisch. Oh wow, wie hat die das jetzt nun geschafft und wie kommt der dazu? Mhm. Das hätte ich doch eigentlich besser gekonnt. Und dieser Wettbewerb ist okay, der darf sein. Das ist auch ein bisschen Ehrgeiz, wenn dieser Wettbewerb reflektiert wird und man sich im zweiten Atemzug sagt, oder Frau sich zum zweiten Atemzug sagt, ja, ich bin mir bewusst, ist ein Wettbewerb und jetzt gebe ich auf meine Art und Weise Gas. Fair, respektvoll, transparent. Sich selber Regeln im Verhalten zu geben. Für mich, glaube ich, war es immer klar, von Kind auf, dass wir fair zueinander sein müssen, nur dann sind wir stark. Ich erlebe diese Fairness in ganz vielen tollen Frauennetzwerken, bemerke aber, dass wir uns nicht mischen. Die Finanzfrauen bleiben etwas unter sich in den Netzwerken. Dann die Handwerksfrauen bleiben etwas unter sich in ihren Netzwerken. Also wir mischen uns viel zu wenig. Die Netzwerke, die so eher auf das Empowerment von Frauen ausgerichtet sind, bleiben unter sich. Dann die Netzwerke, die auch politisch Einfluss nehmen. Aber es gehört eigentlich alles zusammen. Wir alle miteinander sollten in unseren Rechten eine Stimme bilden.
Woran liegt das? Sind das Ressentiments, die wir haben, oder sind das Ängste? Oder dass wir sagen, okay, ich bin eher im Handwerk zuständig, was will ich jetzt mit der Frau im striped Suit, die irgendwo noch das Klischee auf der Bahnhofstraße in irgendeine Bank reinmarschiert? Also ist es die Angst oder sind es Vorurteile, Ressentiments? Was ist es?
Ich glaube, als ganz basales Gefühl ist es immer die Angst. Die Angst, auf eine Person zuzugehen und vielleicht nicht zu genügen oder abgewiesen zu werden. Die Angst, dass uns mit Arroganz begegnet wird. Die Angst, dass wir uns vielleicht lächerlich machen könnten, wenn wir sagen, oh wow, ihr seid so ein tolles Netzwerk von genialen Wissenschaftsfrauen. Ich bin zwar keine Wissenschaftlerin, aber kann ich mal reinhören? Vielleicht verstehe ich ja was. Nehme was mit in deinen Alltag. Lerne was Neues. Also dieses vernetzende Denken, und Handeln fehlt uns. Und da glaube ich dran, dass es tief im Innersten eine Angst ist, eine Unsicherheit in Begegnung zu gehen. Was ich in meinem Leben aus all diesen verschiedensten Tätigkeiten, in den verschiedensten Umfeldern, beim Kanton war es natürlich auch mit allen Menschen zu tun zu haben, bei Swissre, einer globalen Unternehmung, an den Standorten mit allen Mitarbeitenden und ihre Sorgen und Nöte, ihre Freuden, ihr Glück miterleben zu dürfen in Gesprächen und zu merken, alle die, die sich einen Moment aus der Bubble wagen, die Komfortzone verlassen, um etwas zu wagen in der Begegnung zu einer Person, die wir vielleicht für etwas bewundern, die uns beeindruckt, von der wir mehr erfahren möchten, die legen zu an Lebensglück, an Wirkung, an Selbstwirksamkeit. Mhm. Ich kann da nur immer wieder sagen, einfach versuchen, sogar jungen Männern im Coaching sage ich, klopf einfach eine Tür, es wird dir zu 99% aufgetan. Aber geh nicht fordernd rein, geh nicht besserwisserisch rein, auf gar keinen Fall auf irgendeine Art, so mit leichter Arroganz, die auch nur eine Verunsicherung überdecken soll, sondern in einem Interesse, in einer Haltung des gemeinsamen Interesses für die Tätigkeit in diesem Unternehmen, dieser Person, und dann sagt Frau eine Person nein.
Es ist die Kombination, die ich daraus höre, auch von Mut und Demut. Also auf der einen Seite Mut zu haben, reinzugehen, was Neues zu lernen, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen, sei es bei Frauen jetzt auch, darüber hattest du viele Interviews auch gegeben, Frauen und Finanzen, das, was die einige Banken, große Banken in den letzten Jahren entdeckt haben, zwar sozusagen die Frauen, die sich früher mit Finanzen nie auskannten, aber dass man das als Mut betrachtet, sich neuen Dingen zu öffnen, auf der anderen Seite aber auch Demut zu haben, wenn man dann reingeht und sagt, ich weiß es besser, oder die können es eh nicht, oder es ist eh nicht meins. Also wie oft geht man zu irgendwelchen Events und sagt, ich wusste ja, dass die mir gar nicht gefallen oder dass dieses Thema nichts für mich ist. Und letztendlich, wie ich meine Erwartungshaltung bestimmt dann eigentlich auch, wie ich mich an dem Abend mehr oder minder oder in diesem Umfeld gebe. Und das trifft auf Männer auch zu. Es ist für Männer und Frauen, glaube ich, gleich.
Absolut, das ist menschlich. Und trotzdem sollten wir immer wieder mitnehmen, ja klar, vielleicht ist es nicht unser Umfeld, aber kann ich es besser machen mit einem konstruktiven Input?
Ja, ja.
Also wie könnte es mir gefallen? Und wie bringe ich das auch konstruktiv an die Person, die dafür verantwortlich ist, für wie es jetzt, im Hier und Jetzt sich präsentiert? Unbedingt, nie nur kritisieren, nie ablehnen, immer versuchen, etwas mit einem eigenen Gedanken zu verbessern.
Wenn wir uns die Schweiz angucken und die Historie sozusagen der Gleichstellung in der Schweiz, fällt mir manchmal auf oder empfinde ich es manchmal auch so, dass gerade diese noch Ungleichheit, die über Jahre herrschte, eben nicht nur was das Stimmrecht betraf, sondern auch typisch diese klassische Familienrolle, aber auch am Mittag kommen die Kinder nach Hause zum Mittagstisch und es gab nicht diesen, wie in Frankreich schon, die Crèche und dann der Kindergarten von Anfang bis Schulzeit, dass es natürlich auch Frauen bequem macht. Es macht viele von uns sehr bequem. Und das ist natürlich auch die Gefahr, die ist zu sagen, mein Mann richtet es schon oder er verdient ja so gut und das können sich auch nur Menschen leisten in einem ökonomischen Umfeld, wo man es eben kann, zu sagen, es müssen nicht beide arbeiten. Auf der einen Seite wollen wir ganz oft Gleichstellung haben und wir wollen Mitspracherecht haben. Und auf der anderen Seite ist es ja auch oft so, dass wenn wir Mitspracherecht haben wollen, müssen wir uns aber auch beteiligen. Und ich glaube eben, das ist Mut, Demut, aber auch die Comfortzone sozusagen zu verlassen. Mhm. Auch wenn es nicht das Bequemste ist, oder?
Mhm.
Siehst du das auch so oder sagst du, nee, das ist nicht Bequemlichkeit?
Ich glaube, die Bequemlichkeit ist auch ein Deckmantel für Unsicherheit, Ängste, sich etwas erkämpfen zu müssen, für sich einstehen. Was du sagst, unterstütze ich voll. Wohlstand macht wirklich bequem. Wir müssen uns nicht mehr stellen den Herausforderungen. Denken aber nicht daran, dass in 10, 15 Jahren die Kinder möglicherweise draußen sind, wir vielleicht nur Teilzeit einsteigen können, nicht in dem, was wir gelernt haben. Unser Glück geht nicht vor. Das sollte es aber. Und wenn die Frauen immer noch auch diese Betreuungsarbeit für die Männer übernehmen, werden wir in Sachen Elternzeit, Vaterschaftsurlaub, Firmen, die sich wirklich bereit machen, 70% für beide Erziehende anzubieten, werden wir das nicht erreichen, weil 80% der Frauen sich auch hier den Rollenerwartungen beugen, vielleicht sogar gerne und mit Freude, weil es, wie du sagst, eben viel komfortabler ist. Was ich nicht glaube, also mit all den Frauen, mit denen ich sprach, da gibt es auch eine Studie von René Levy, dem Soziologieprofessor in der Schweiz, ein Alt-68er, hat am Schluss an der Uni Lausanne gelehrt, hat noch so bevor seiner Emeritierung eine Studie durchgeführt an jungen Schweizer Paaren. Und es ist ganz klar, die Retraditionalisierung beginnt im ersten Lebensjahr des gemeinsamen Kindes, auch durch das Stillen, durch die mangelnde Elternzeit. Die Frauen natürlich in dieser Zeit müssen zurückschrauben, wenn sie sich finanziell erlauben können, und steigen dann nicht wieder ein, weil da beginnt die Unbequemlichkeit. Da sagt der Partner oder die Partnerin, nein, ich habe jetzt 80% ist das höchste aller Gefühle, vielleicht nicht mal 80%, ich kann nicht reduzieren. Und dann fixieren sich die Rolle für lange. Und natürlich können wir uns alle immer wieder Sinn daraus machen. Genau diese jungen Väter da mit über 30 machen jetzt Karriere. Da winkt das Kader, da winkt irgendeine Prokura, wie auch immer in dieser Welt. Und er ist ja total und rundum versorgt. Da gibt's jemanden zu Hause, der ihn wunderbar versorgt. Wenn er noch den einen Vatertag hat, die nächsten paar Jahre ebenso gut. Aber das genügt nicht für gleichwertige Rollen. Wir haben Studien gemacht, verglichen mit Kanton Basel-Stadt und Kanton Zürich. Wir sind wirtschaftlich, ökonomisch und Power her ähnlich, Genf. Dass 70-70 für beide Paare in den ersten Lebensjahren sich am besten rechnen. Krippentarife bleiben subventioniert, die Steuerrechnung hat dann nicht auch noch die Progression.
Also 70, eher 70 Sie, beide Arbeitspensen.
Beide Arbeitspensen. Ja. 140%, die Kinderbetreuung ist abgedeckt. Und da glaube ich, dass Frauen zu wenig verhandeln. Schon gar nicht mit ihren Partnern bis heute. Fragen Frauen mich um ein Coaching und wenn ich frage, haben sie schon mit ihrem Partner verhandelt? Nee, da geht nichts. Aber immer die Arbeitgeber dann, geht erst recht nicht. Also sagen sie mir, machen sie den ersten Schritt, sagen sie, wo bist du mutig, wo stehst du für unsere Familie ein, für unser gemeinsames Kind, was kannst du dir denken? Und dann gemeinsam machen wir bei unseren Arbeitgebenden einen Vorschlag. Je 70 für ein Jahr.
Aber ist es nicht auch häufig so, weil die Männer dann im Zweifelfall doch mehr verdienen und bei der 30% Verlust dann bei der Arbeit des Mannes einfach doch noch einen großen Einfluss haben auf die Familiensituation?
Ja, also in Amerika ist ja diese Schere gekippt. Da haben die meisten Frauen mehr verdient als die Männer. Bei uns kippt sie auch.
Japan eigentlich. Ist es, glaube ich, auch so. Ja, Japanerinnen verdienen auch.
Mhm. Und wir spüren den geballten Zorn der Verantwortlichen, die dann rechts abdriften, Diversity- und Gleichstellungsthemen kippen, darüber nicht mehr sprechen wollen. Die Frauen werden zu stark, sie werden zurückgedrängt, sehen ihren Gewinn noch nicht. Wenn die Frauengleichstellung etwas verpasst hat, ist es für so viele Männer zu zeigen, was der Gewinn einer 5-jährigen Rollenteilung sein könnte.
Also das sehe ich auch.
Und das, glaube ich, ist das Thema, zu sagen, es ist cool, zu Hause zu sein. Die Firmen, wir werden ja alle 70 und müssen länger arbeiten. Du musst nicht mit 32 den nächsten Karriereschritt machen. Es genügt mit 37 und dann sind die in der Schule und wir können uns abwechseln. Es geht auch für handwerkliche Berufe. Also wir haben alle Möglichkeiten, da miteinander zu verhandeln, und diese Gespräche passieren zu wenig. Und auch da, was du vorhin gesagt hast, ist auch immer wieder eine meiner Beobachtungen, unterstützen sich Frauen noch viel zu wenig. In Mittagstischen, in selbstorganisierter Betreuung, nebst der Schule, nach der Schule, arbeite doch bis 8. Ich bin, dein Kind ist bei mir, dein Partner kann es bei mir abholen oder deine Partnerin. All diese Modelle fruchten viel zu wenig.
Auf der anderen Seite, wenn du sagst, weißt du, du kannst mit 37 ja noch den Karriereschritt machen. Ich meine, wir haben in vielen Firmen, mit denen auch ich zusammenarbeiten darf, in meiner Arbeit mit unserer Firma, die haben dann so Lifelong Learning Geschichten, die dann ab 45 anfangen, weil du ab 45 ja nicht mehr jung bist. Mhm. Und eigentlich auch schon nicht mehr mittelalt, sondern du bereitest dich physisch schon auf den Abtritt vor. Was ich immer ganz gruselig finde, wie schon oft erwähnt, meine Mutter ist 81, arbeitet immer noch, aber ist eine andere Branche. Das widerspricht dem natürlich, weil du kannst mit 37, wenn du mit 45 zum alten Eisen gehörst, musst du ja eigentlich mit 25 dann schon deine Karriere gemacht haben oder mit 30 zumindest. Mhm. Also es krankt dann ja nicht nur in der Konversation, die wir mit unseren Partnern haben oder innerhalb der Familie, sondern eben auch die Firmen mittlerweile noch vermehrt haben sollten, als sie es vielleicht
und
schon
trotzdem,
tun.
Und trotzdem, wir wählen alte, weise Männer weltweit. Die sind 80 und führen
hast du recht.
Das größte Land. Schau mal diese Board of Directors an, all diese Verwaltungsräte. Ja. Also da hat es ganz wenig junge Menschen drin, selten. Ja. Die große Mehrheit an der Spitze diktiert das Alter nach wie vor den Tenor. Aber man diktiert dann nach unten den jungen Männern, weil wir davon denken oder darüber denken, dass sie sehr aktiv sind und noch mit der vollen Energie dabei, das sind die auch mit 45 und 50. Und wir werden länger arbeiten müssen. Diese Pensionierungen mit 60, wir werden sie uns nicht mehr leisten können. Also dann müssen wir, bis die Menschen 60 sind, in sie investieren. Es geht nicht, dass wir sie ab 45 aussortieren.
Dafür glauben Sie, haben Sie dann die KI erschaffen, dass sie alle die Arbeit wegnimmt.
Ja. Das ist wunderbar. Ich finde KI etwas Hervorragendes und die ist gut zu nutzen, aber sie ersetzt nicht die Menschen.
Ja.
Unmöglich, das werden ganz viele irgendwann mal entdecken.
Was sagst du zu dem immer noch, gerade mit einer anderen Firma, mit dem wir zu tun haben, diskutierten Thema der Frauenquote, was mal vor ein paar Jahren ganz wichtig war. Jetzt nach Trump haben einige Firmen das wieder still und leise eingestampft. Wie ist da dein Blick drauf, als jemand, der sich mit diesem Thema schon so lange befasst?
Ja, ich bevorzuge den Begriff Geschlechterrichtwerte, so wie wir sie bei uns im Aktienrecht eingeführt haben.
Geschlechterrichtwerte?
Ja. Mhm. Also ich meine, wir haben ja überall irgendwo Quoten. Das ist auch so eine heuchlerische Diskussion, oder?
Also, ich habe mir gedacht, dass du das sagst. Sie haben das Wort auch so erwähnt.
Ich weiß das und ich steige voll drauf ein. Ist eine heuchlerische Diskussion. Mhm. Also nur schon, welche Quote junge Männer da oder junge Menschen bei uns wieder die hochzelebrierte Militärdienstzeit leisten müssen.
Ja, ja.
Welche Quote wir haben wollen in verschiedenen Auswahlgremien für Nachwuchs und Talente. Also Quote wurde ein Schimpfwort. Ist eine sehr wichtige Messgröße, um sich Anteile ergattern zu können. Börsenquoten sind ja absolut attraktiv. Frauenquoten genauso. Warum sich nicht einfach hinstellen und sagen, ja, stimmt, wir brauchen eine wirklich für uns verbindliche Größe, dass wir irgendwann 50-50 sein wollen, kann auch mal 60-40 sein. Wir sind noch lange nicht da, wir müssen uns nicht fürchten. Wir fördern die besten Talente und das sind naturgemäß etwa die Hälfte davon weiblich zu lesende Personen. Aber ja, Geschlechterrichtwerte ging durch beim Aktienrecht. Zwar sehr schmal, oder? Also nur 20% Geschlechterrichtwert in den Geschäftsleitungen und 30 in den Verwaltungsräten. Aber das hat schon unglaublich Bewegung gebracht und hat noch, als ich die Fachstelle geleitet habe, haben mir schon, kaum wurde es eingeführt, doch überdurchschnittlich viele Männer angerufen. Sie würden diskriminiert, weil sie hätten eine Absage erhalten, Frau muss bevorzugt werden. Das kam. Und es waren immer noch 6 Verwaltungsräte und die eine erste Frau und dieser eine Mann, der unbedingt rein wollte, wurde jetzt eben nicht genommen, weil es eine bessere Frau war. Ich weiß nicht, wie viele Beratungen ich gehabt habe, aber es hat die Männer sehr bewegt. Hatten Sie noch nie erlebt? Absagen, weil jetzt Geschlechterrichtwerte umgesetzt werden müssen. Das ist toll. Eine wunderbare Entwicklung. Ja, klar. Wir können es auch.
Von der Kommunikation oder vom Aspekt der Kommunikation her finde ich das toll, was du sagst. Das ist auch da wieder, wie bei übrigens, ich hatte Professor Dr. Tilo Stadelmann als einen meiner Podcast-Gäste, der über KI und oder Artificial Intelligence forscht, und er sagt, das ist natürlich ein super Gag, etwas Artificial Intelligence zu nennen, weil es verkauft sich dadurch besser. Ja? Und im Grunde genommen denken dann alle Leute, es ist eigentlich menschlich. Es kommt auf den Marketing-Term drauf an, weil wir dafür eben dieses Wort Intelligenz benutzt haben, was bis anhin eben immer nur menschlicher Intelligenz als quasi ein Synonym war dafür, oder Mensch-Gleichstand. Und das ist dasselbe, was du sagst mit Quote. In anderen Richtlinien war Quote total okay. Aber hätten wir vielleicht ein anderes Wort genommen dafür, wäre es weniger auf Abneigung gestoßen. Also der umgekehrte Effekt, wie wir es jetzt bei KI zum Beispiel sehen. Dass er sagt, wäre es nicht wichtiger gewesen, irgendwie einen Richtwert zu nehmen. Ja, ein sehr viel trockeneres Wort vielleicht als die Quotenfrau, aber weniger Schimpfwort belastet.
Genau, ja. Also dieser Rückschluss ist zulässig, das Recht.
The marketing makes the difference. Was hältst du von dem ganzen Gendern? Also, die Diskussion der Innen.
Absolut, ich war schon immer dafür. Schon durch all meine Ausbildungen hindurch habe ich mich an dem generischen Maskulinum sehr gestört, mich nicht eingeschlossen gefühlt, nicht angesprochen gefühlt. Ich benutze es jetzt noch. Ich glaube, Sprache ist Ausdruck von Macht, Definitionsmacht. Und da wird jetzt nicht so schnell dieses Gendern wieder so en vogue werden, wie es gewesen ist. Aber alle, die davon überzeugt sind, dass es ein inklusiver Sprachgebrauch ist, die werden das weiterhin pflegen, ich auch. Wir kennen eben diese Spiralen, die immer wieder ihre Runden drehen, dann mal wieder eher nach rechts driften, dann sind wir wieder etwas zurückgebunden und dann dreht das der Wind auf die andere Seite und es ist wieder mehr möglich. Ja, wir haben einen Backlash. Nicht das erste Mal, wird nicht das letzte Mal sein. Aber diejenigen, die treu dazu stehen und dafür hinstehen, was es für viele Menschen bedeutet, mitgemeint, angesprochen zu sein, das ist ein Wert in unserer Demokratie. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht in unserer Bundesverfassung. Das sollte sprachlich ebenso verankert sein in der Sprache. Und wir sind alle gleich und haben die gleichen Rechte. Dann ist das generische Maskulinum doch kein Thema. Dann haben wir dasselbe Recht auf das generische Femininum. Dann sollten wir dann mal erleben, was die Männer sagen, wie lange das geht.
Ja, es ist spannend. Wenn wir Texte oder wenn ich Texte schreibe, ich versuche dann immer abzuwechseln. Also Beraterin, Berater, Verkäuferin, ja. Verkäufer. Weil ich mich sehr schwer tue, das hat was mit Schrift Form
ja,
zu tun, mit
das.
Doppelpunkt und Sternchen und so. Und ich selber mich da auch als Frau da vielleicht einen Ticken anders nicht so dran reibe, angesprochen fühle. Aber ich verstehe, was du sagst. Ich finde aber wichtig, dass Texte mit beiden Geschlechtern geschrieben sind. Oder dass man eben manchmal den maskulinen oder femininen Teil nimmt, wenn man eine große Masse von Menschen anspricht. Ich glaube.
Kennst du non-binäre Personen?
Ob ich non-binäre Personen kenne? Ich kenne zwei non-binäre Personen und ich bin mit sehr vielen Homosexuellen aufgewachsen durch die Schauspielerei meiner Eltern und durch ihren Beruf. Mein Patenonkel ist seit 40 Jahren mit seinem Mann verheiratet und so. Aber auch da erlebe ich sehr andere Diskussionen, lustigerweise, als in manchen anderen Kreisen. Also ganz spannend, viele meiner homosexuellen Freunde sagen, es ist für sie sehr befremdlich. Sie haben jahrelang für eine gewisse Art von Gleichstellung wie heterosexuelle Paare gekämpft. Und auch gerade was Adoptionsrecht betrifft. Also ich habe einige sehr, sehr liebe homosexuelle Freunde, die gerne Kinder adoptiert hätten. Und es ihnen Gott schwer gemacht wurde und sie es dann über verschiedene Wege versucht haben und es aber dann nicht ging. Und sie sagen, auf einmal ist das quasi, sind sie Otto-Normalverbraucher, Kreti Pleti. Das ist nicht mehr, ist von der Tagesordnung verschwunden, das Thema. Sie werden mit den Frauen gleichgesetzt in der Problematik, um es sarkastisch zu sagen. Und es kommt dann die Thematik der Non-Binären und sie sagen, und da fühlen sie sich nicht mehr abgeholt, weil sie gesagt haben, okay, jetzt auf einmal hat eine neue Agenda übernommen. Das war aber jetzt noch vor Trump. Mhm. Jetzt sehen sie sich natürlich anders wieder in der Situation. Aber ich habe da andere Stimmen wahrgenommen, die sind da nicht die, die Christopher Street Day und dann alle gesagt haben, toll, dass wir jetzt in Intersectional A und dann, genau. Und die, also die fühlten sich davon nicht abgeholt, obwohl sie ihr Leben lang für Gleichberechtigung von Homosexualität gekämpft haben. Und mein Patenonkel war Mathematiklehrer in Berlin, ist heute weit über 80. Und ich weiß noch, dass er mich in die Schule mitgenommen hat als Kind nach Berlin in den Unterricht am Tiergarten in der Nähe ging er in eine Schule oder unterrichtete er. Und da sagte er mir noch, da war ich, weiß ich nicht, 11, 12, sondern noch jünger, 9, und sagte, Jenny, erzähl niemandem, dass ich mit einem Mann lebe. Also der musste vor 30 Jahren, Ende der 80er, Anfang der 90er, also die mussten sich, das durfte keiner wissen.
Mhm. Ich kenne Männer, die sind international unterwegs, bis vor der Pandemie zum Teil, aus verschiedenen Nationalitäten, Lateinamerika, arabische Länder. Wenn die in diese Länder reisen, nehmen sie Fotos von Freundinnen oder Kolleginnen oder Schwestern, Cousinen mit, mit Kindern, um sagen zu können, doch, ich bin verheiratet und habe Kinder. Auch wenn das dann hier ein Mann ist an ihrer Seite. Also das aktive sein Leben verstecken zu müssen, das kenne ich aus so vielen Beratungen. Und das stimmt, ich verstehe all diese Argumente. Ich musste mich für meine Rechte einsetzen. Ja klar, aber Solidarität heißt, Menschen mit Behinderungen fühlen sich eingeschlossen, wenn sie ein Sternchen oder einen Doppelpunkt lesen. Und Menschen mit Hörschwierigkeiten, wenn wir bei einem Doppelpunkt stoppen, fühlen sie sich über dieses Stoppen eingeschlossen. Also es geht nicht darum, dass eine Spezies für ihre Rechte kämpft und nicht alle menschlichen Ansprüche einbezieht.
Aber warum hast du gefragt wegen non-binär, ob ich non-binäre Personen kenne?
Weil ich etliche kennengelernt habe in meiner Arbeit und auch privat und sie auch beraten habe. Jetzt gerade diese Diskussion im Kanton Zürich um die Transgender-Geschichte von jungen Menschen, wo sie nicht mehr entscheiden dürfen, ob sie dann noch als Minderjährige operiert werden, die geschlechtseingleichende OP haben. Und ich von so vielen Jugendlichen und jungen Menschen weiß, dass sie sich über ein Schriftzeichen in der Mitte eingeschlossen fühlen. Drum. Und dann denke ich, dann macht es doch.
Ja, dann macht man es. So. Genau. Das mit der Geschlechtseingleichung hat ja in Deutschland eine Riesendebatte ausgelöst, weil damals noch, als die Grünen und die SPD an der die Bundesregierung maßgeblich mitbestimmt haben, war ja so, dass man eben auch gesagt hat, ich glaube Jugendliche, ich weiß jetzt, ich habe es dann nicht mehr verfolgt, ob die dann schon, wenn sie unter 16 sind oder sowas, angleichende Maßnahmen oder Hormone nehmen dürfen. Von außen betrachtet, aber wie gesagt, das ist eine ganz subjektive und nicht wissenschaftlich fundierte Meinung, finde ich das schwierig, weil ich denke, solange ich kenne, mein Sohn ist 11, die Kinder meiner Freunde sind pubertierend, ich selber war als Pubertier relativ, wie soll ich sagen, unhappy mit allem, ich wollte zwar nie ein Mann werden, aber ich war sehr unglücklich mit allem, was mir entgegenkam und das entwächst man irgendwann mal. Und ich finde, wenn man da zu früh eingreift, gibt es ja auch die Beispiele, die dann sagen, oh mein Gott, was habe ich gemacht? Also ich glaube, als Regierung, oder, fällt es da nicht schwer, da zu entscheiden für oder dagegen? Da tue ich mir sehr schwer, mir auch eine Meinung zu bilden, wo ich dann sagen kann, hinter der stehe ich.
Ja, die Diskussion muss unbedingt geführt werden. Die Risiken sind hoch. Da vertraue ich diesen Fachärztinnen und Ärzten, dass sie das gut machen, aber es geht ja um die massive psychische Gesundheit junger Menschen. Und da zu sagen, mit einer Anorexie oder bei Suizidalität kommst du in eine Klinik und wir schauen, dass du wieder auf die Beine kommst. Und da zu sagen, warte mal, es geht dir zwar total schlecht, du weißt nicht, wer du bist, aber warte mal bis 18 Und mit 16 kann diese Person aber über religiöse Freiheit entscheiden. Sie kann bereits irgendwie Motorrad fahren, haben wir doch irgendwie gelockert, dass die früher schon Motorrad fahren dürfen. Also, das, ja. All diese, das geht für mich, das geht für mich nicht auf.
I love it, dass du das sagst.
Ja, achte auf dich im Sport. Oh, verletze dich nicht, nimm den Helm, wenn du Fahrrad fährst. Und hier sagen wir, und die müssen selbstverantwortlich dann das tun. Und hier sagt der Staat, du kannst noch so stark leiden, leide noch die nächsten 6 Jahre. Zu entscheiden hast du nichts. Das finde ich eine Gratwanderung. Diese Diskussion muss ethisch und rechtlich geführt werden und medizinisch. Da bin ich absolut bei dir. Aber,
Die Absurdität, die Absurdität, die du beschreibst, wenn du sie so beschreibst und man dir zuhört, wird einem da vor Augen geführt. Und finde ich etwas, was man von vornherein sagt, nein, das finde ich nicht gut. Und wie gesagt, ich bin eher auf der Seite in dem Fall, die sagen, oh, boah, wenn du mit 12, 13, diese Hormone, die machen so viel kaputt unter Umständen. Und ich kenne auch Kinder, die mit 11, 12 sich geweigert haben, jegliche Art von Röckchen oder also Mädchen oder Make-up. Mhm. Und dann mit 14 haben die nur noch, waren sie mehr wie Barbie im Klischee. Genau. Und denke, oh Gott, wenn man darauf gehört hätte, hätte man viel kaputt gemacht. Aber ich denke, im individuellen Fall gebe ich dir absolut recht. Auf der einen Seite dürfen sie Auto fahren mit 18, wo man Menschen mit umbringen kann. Sie dürfen Alkohol, sie dürfen Cannabis in Deutschland konsumieren oder in anderen. Aber das dürfen sie nicht entscheiden, wenn sie leiden. Es ist eine individuelle Abwägung. Und auch da, glaube ich, möchte ich nicht in der Haut stecken von denen, die das entscheiden.
Ich nie. Ich finde unsere Gesundheitsdirektorin mutig, hat sie in dieser Art jetzt den ersten Schritt und das Gespräch gesucht.
Ja.
Es braucht wirklich eine fachlich kluge und gut moderierte Diskussion mit Jugendlichen dabei, die es gemacht haben, die es wieder nicht, die es retto machen möchten, die es bereuen, die es nicht bereuen. Die ganze Palette an Meinungen und Erfahrungen muss erlebt werden. Was ich auch so schwierig finde, ist, es sprechen alle Menschen, die eigentlich sehr glücklich sind in ihrer Haut und in Machtpositionen sitzen und auch von daher viele Privilegien genießen können, auch entscheiden müssen, da gebe ich dir recht, hohe Verantwortung haben, sprechen über eine Situation, die ich auch nie nachvollziehen kann, wie ist es, wenn ich mich in meinem Körper nicht wohlfühlte. Wie wäre das gewesen, wenn ich so stark gemerkt hätte, ich möchte meine Brüste nicht wachsen lassen? Und ich habe mich überhaupt nicht über meine Brüste gefreut. Ich sah mich total an. Also, ich habe gedacht, geht's noch? Jetzt muss was BH, das verweigere ich total. Bis da ich nicht mehr, beinahe nicht mehr in die Schule hätte gehen dürfen, ohne, wurde ich da am BH kontrolliert. Trägt die jetzt einen? Weil, was soll ich damit? Also, diese unterschiedliche Erziehung zwischen Mädchen und Jungen war natürlich für mich mit Brüdern ganz schwer zu ertragen.
Aber weißt du, wenn wir über Make It Click reden und über Kommunikation in dieser Hinsicht auch, frage ich mich manchmal, und das geht auch im Coaching, erlebe ich das mit Menschen, mit dem wir arbeiten dürfen, wo ich dann sage, wenn du etwas verändern willst, dann guck dir an, wie die entscheiden können oder die Ja oder Nein dazu sagen müssen, kommunizieren, wie die sich äußerlich bewegen, wie die sich geben. Und dann versuche, ihnen die Message zu bringen, während du so aussiehst und so redest wie sie. Weil die Angst, die du bei anderen erzeugst, wenn du anders aussiehst, anders bist, ist schon mal eine Hürde, um zuzuhören. Und da, finde ich, krankt es natürlich manchmal, weil ich kann verstehen, also wenn ich mir Kanton Schwyz angucke, unsere bäuerlichen Nachbarn teilweise, und dann reden wir jetzt über Diversity und Inclusion und Transsexualität, ist das wie als wenn der Mars mit dem Mond kommuniziert oder umgekehrt. Und ich denke, da sollte man vielleicht drauf achten, auch wenn es gemein klingt und man denkt, wieso muss ich mich jetzt anders anziehen oder anders geben, damit mir Leute zuhören. Aber ich glaube, dass wir so ticken und dass man manchmal vielleicht mehr erreichen könnte, wenn man sich überlegt, in welchen Wald man hineinschallt.
Absolut.
Auch wenn das jetzt einige hören und sagen, boah, das sehe ich gar nicht so, aber das ist einfach meine Erfahrung, die ich auch selber erlebt habe. Mir haben dann immer Leute zugehört, wenn sie nicht dachten, oh, das ist die Dütsche mit dem rosa Kleid, der Panzer, der uns was...
Absolut.
Und da muss man auch in der Diskussion mit eben Förderung von Minderheiten, aber auch bei Frauen sich überlegen, wie wollen wir sein? Und dann aber es nicht zu übertreiben. Also die Frauen, die dann härter sind als Männer und sich nur noch kleiden wie Männer, damit sie die besseren Männer sind, ist wahrscheinlich auch nicht hilfreich. Ja, also schwierige Diskussion. Wie bist du, wenn du deine Entwicklung anguckst in diesen Themen über all die Jahre, wie hast du dich dazu verändert? Hast du dich verändert in der Ansicht her? Sagst du, da ist was mehr geworden, weniger, rebellischer?
Ich glaube, ich bin persönlicher geworden mit der Zeit, die solche Prozesse brauchen. Vielleicht sind sie nicht nachhaltig, vielleicht sind sie nie fest verankert. Großen Respekt, was tief in uns schlummert, genetisch und im Kleinhirn, als Botschaften, von denen auch ich nicht befreit bin, wie ich zu haben sei oder wie ich mich geben sollte, genau. Wo passe ich mich an meinem Gegenüber? Wo tune ich mich ein, damit es gut rüberkommt? Höre immer noch, dass ich eine ungewöhnlich tiefe Stimme habe, die nicht allen gefällt. Machst du auf Mann oder so? Das höre ich auch. Das nehme ich sehr gelassen an. Ich habe schon immer tief gesprochen. Man hat mich als Kind schon mit Herr Traxel angesprochen, zum Beispiel am Telefon. Dürfte ich mal Ihre Frau sprechen? Nein, das meine ich, hole meine Mutter oder so. Also ich kenne das, das ist alle, die
manche Frauen, Familie. Manche Frauen beneiden dich um diese tiefe Stimme, weil sie so hohe Stimmen haben, dass man sie nicht mehr ernst nimmt. Das ist schon lustig.
Ja, und die Tiefen sind bedrohlich und zu männlich und es ist auch nicht mehr angenehm. Also rundherum gibt's Kritik für die, wie die sind. Ich glaube, da gibt's nur das zu sich stehen und wissen, dass wir uns einsetzen für die gleichen Rechte unserer Mitmenschen. Und dass es Kompromisse braucht, nicht die Radikalität und das Verständnis, was das Vis-à-vis braucht an Zeit, um sich darauf einzutunen. Und ich ja schließlich auch. Es ist ja nicht einfach ein für alle Mal ein Muster, das ich folge. Das ist vielmehr ein ständig sich veränderndes Bild, wo ich auch für mich, auch in der Arbeit mit Menschen, herausfinde und schaue, okay, wie passe ich das anders an? Wo nehme ich Theorien, Studien, Erkenntnisse zurück zugunsten des Weltbildes meines Vis-à-vis? Unbedingt. Unbedingt. Die kleinen Schritte sind es und auch die zwei Schritte vorwärts und eine zurück ist die gängige Art, sich fortzubewegen in Menschenrechtsthemen. Naturschutz, in all diesen Themen, die von Macht, die Macht umkämpft sind. Wir wollen einen Teil davon. Menschen, die migrieren, wollen einen Teil von Sicherheit und Gesundheit von unserer westlichen Welt. Wir wollen es nicht geben, obwohl wir da alles ausbeuten. Wir Frauen wollen einen Zugang, weil wir wissen, wie ungeheuer wir viel über die Jahrhunderte geleistet haben. Bis heute eine Gratisarbeit. Man spricht von beinahe 9 Milliarden Franken, die wir unserem Land jährlich an unbezahlte Arbeit schenken.
Care-Arbeit meinst du?
Ja, quasi, ne? Unbezahlte Betreuungsarbeit, genau. Mhm. Und haben einen Machtanspruch, aber diejenigen, die Macht haben, wollen sie nicht so einfach teilen. Da brauchen wir die verschiedensten Strategien, so wie du sie angesprochen hast.
Wie hältst du dein Enthusiasmus und deine Motivation nach all der Zeit wach? Wie sagst du, ich kämpfe weiter?
Weil es Spaß macht, weil es Freude macht, weil es Energie schenkt, weil es Austausch ist, weil es Reibung erzeugt. Ja, es macht Freude. Es macht Freude.
Blickst du positiv auf das, was kommt?
Ja, also diese ganze geopolitische Rechtsrutsch schon beinahe weltweit in verschiedenen Ländern.
Das ist erschreckend.
Was wir zerstören an Werten, die wir aufgebaut haben, an Klimapakten, die wir zusammengeschnürt haben, an Friedensabkommen, die wir miteinander vereinbart haben, an Menschenrechten, die wir hart erkämpft haben. Ja, da habe ich große Sorge. Und hoffe aber, dass wir, weil wir ja so lange dafür gearbeitet haben, abgestimmt haben, auf der Straße gekämpft haben, seit den 50er Jahren, seit den massiven Walks für schwarze amerikanische Menschen, für ihre Bürger und Bürgerinnenrechte. Wir haben das alles miterlebt, wir erleben es noch heute, dass das so tief in uns wirkt, dass wir schon wieder zusammenstehen würden, wenn es ganz, ganz hart auf hart geht.
Erlebst du eine Ermüdung bei den jüngeren Leuten, mit denen du arbeitest?
Oh,
weil
ja.
Ich war 2020, habe ich in Wien studiert und war faktisch jede Woche in meiner Erinnerung auf irgendeiner Demo und habe mir irgendwas hingeklebt an meine Taschen und das heißt eine 1. Mai-Demo oder eben für Gleichstellung oder gegen Anti-Rechts, Rechtsruck. Das sehe ich weniger, aber vielleicht bewege ich mich eben auch nicht in den Kreisen, deswegen wollte ich von dir hören. Ist das eine Ermüdung? Nimmst du die auch wahr?
Ja, es gibt sicher breite Kreise, die Ermüdungserscheinungen zeigen. Es gibt, und ich möchte es nicht darauf beschwören, es gibt aber diesen Graben zwischen urbaner Bevölkerung und Landbevölkerung. Aus der Geschichte heraus, die fortgeschrittenen, eher grün-linken Städte, wo wir uns alle wohlfühlen, wo dann die Menschen mit diesen Ansprüchen in Respekt mit ihrem Lebensentwurf leben zu können, Kitas vorzufinden, LGBTIQ-Communities, das Behindertengesetz wird umgesetzt und hat Beratungsstellen, fachlich Kompetente, nicht eine Sozialvorständin, die von irgendwelchen Bürgerinnen und Bürgern gewählt wird, aber von sozialer Arbeit das auch nie studiert hat, sondern sie werden kompetent beraten. Diese Graben spüre ich stärker als viele Jahre in den 90er und 0er Jahren. Dachte ich, wir sind gesellschaftlich stärker zusammengewachsen. Und ja, vor allem bei jungen Männern, bei nicht jetzt in den Geisteswissenschaften akademisierten jungen Menschen und auch bei HandwerkerInnen spüre ich schon eine Ermüdung. Ja, also fangen wir nicht mit dem Thema an, ich kann es nicht mehr hören. Das kommt schon, ja, immer wieder, immer häufiger.
Ja, man wird dann auch schnell mundtot gemacht, ne? Weil wenn man auch so diese Kommentare, ich kann es nicht mehr hören, oder nicht schon wieder, oder ach, lass mich damit in Ruhe, oder?
Genau, ja, das kommt häufig.
Und woran liegt das? Deiner Meinung nach?
Das eine ist dann, was du vorhin gesagt hast, c'est le temps qui fait la musique, wie bringe ich es rüber? Wieso muss ich meine Rechte erkämpfen, anstelle sagen zu können, sieh mal, was das gemeinsam für uns bringen würde. Individualbesteuerung. Also seit 40 Jahren, glaube ich, gefühlt setze ich mich dafür ein. Ich hoffe, jetzt kommt's.
Ich wollte den Punkt auch noch anschauen, die Heiratsstrafe. Bitteschön.
Ich war Unterschriftensammeln. Das war ja wirklich auch in Städten. Das war ein ziemliches nasses Aufwachen.
Erzähl.
So viele Frauen. Ich war mit einem bekannten politischen Mann unterwegs, der für diese Unterschriftensammeln, der für diese Initiative stand. Also ich war nicht irgendwie da die Linke. Wilde Gleichstellungsbeauftragte, das war auch in meiner Freizeit, habe ich da Unterschriften gesammelt, vor Einkaufsläden an Samstagen. Zweimal. Und es war keine Frau. Ich weiß nicht, wie viele Dutzende Frauen ich angesprochen habe, hat spontan unterschrieben. Ich würde sagen, gefühlt 85% der Frauen haben gesagt, oh, das unterschreibe ich nicht, das bespreche ich mit meinem Mann. Andere haben gesagt, das hat eine Wirkung auf unsere Steuern. Die macht er, das muss ich ihm sagen. Ich glaube, das waren nicht Frauen, die unsere Sprache nicht verstehen oder nicht wissen, was abstimmen heißt. Also es waren schon Gemeinden, wo man weiß, was Geld und Macht und Abstimmen bewegen kann. Absolut, das war ein herbes Erwachen. Ich hoffe, sie kommt jetzt durch. Es ist nichts als richtig, dass wir, wenn wir ein Einkommen generieren, das eigenständig besteuern können und dann auch das klar machen, dass wir ja beide profitieren, dass unser eheliches Einkommen besser wird und dass wir gleichgestellt werden den Paaren, die nicht heiraten.
Ich habe mir die LinkedIn-Kommentare dazu angesehen bei manchen unter diesen Initiativen und dann schreiben ganz, ganz viele darunter, Die Linken nehmen uns, aber die FDP ist ja auch dafür. Also
die
das
FDP
ist die
betreibt ist das die Gründer,
mit.
Ja.
Genau, die Gründerin mit dafür.
Genau.
Und dann schrieb man unter eine Bekannte von mir, die da Mitglied in der FDP ist, sagt dann, hieß es drunter quasi, ihr killt die traditionelle Familie. Und euch sind Werte schnurzegal. Also schnurzegal haben sie nicht gesagt, weil das war ein Schweizer, der drunter geschrieben hat. Aber das, wo ich so dachte, hast du mal gelesen, was in der Initiative steht? Oder hast du auch mal, also das ist ja klar, solange man für die Rollenverteilung ist, dass die Frau zu Hause ist, ist das eine Sache. Aber wenn man sagt, man möchte, dass es auch anerkannt wird, was der andere Teil leistet, egal ob Mann oder Frau, sollte man dafür wahrscheinlich stimmen.
Unbedingt, unbedingt. Er gewinnt ja auch. Aber er ist nicht mehr der Herr im Haus mit dem Superverdienst und sie ist die Zuverdienerin. Das entspricht ja häufig auch nicht mehr der Realität.
Ja, ja, ja.
Aber ja, diese Kommentare gibt's noch. Die werden wir nicht ändern. Ist auch okay, sollen sie, wenn wir uns die Mehrheit durchsetzen. Das ist ja auch wirklich, die FDP-Frauen sind die ersten Gründerinnen dieser Initiative. Die Linke kam erst später dazu. Die Wirtschaftlichkeit hat uns überzeugt.
Ja, ja, das ist rein wirtschaftlich gedacht. Mhm. Also es ist diese Heiratsstrafe sozusagen, wie sie im Volksmund genannt wird.
Die Ungleichbehandlung. Wieso sollen wir ungleich behandelt werden und bestraft werden?
Ja. Ja.
Also das ist ja, wenn wir gleiche Rechte für alle, wieso gibt es dann Menschen, die haben einen Vorteil, wenn sie was nicht tun, und die anderen werden bestraft, wenn sie was tun? Speziell.
Ja, sehr speziell. Ich könnte mich mit dir Stunden unterhalten und ich liebe deine Stimme. Ich könnte dem auch zuhören, ewig. Eine Sache hat nichts mehr mit Gleichstellung zu tun, aber mit deinem sozialen Engagement, weil mich das so fasziniert hat. Du verbringst dann mit anderen Freiwilligen manchmal Wochen auf dem Mittelmeer und kartografierst, heißt das so? Deutsche Sprache schwer.
Wir erheben Daten, genau.
Wir erheben Daten zu Fischbeständen.
Plastik zählen, die verschiedenen Arten von Plastik zählen, Fischbeständen, Meeressäuger sind natürlich im Zentrum, die großen, die kleinen, ja. Und Wetterlage, Windlage, Meerestemperatur, also die ganzen GIS-Daten werden erfasst, zusammengetragen. Für die großen Karten dieser Welt, so weiß die UNO und wissen wir alle, im Mittelmeer gibt es noch diese Fischbestände, hochgerechnet, diese Fische oder diese Meeressäugetiere, Pottwale, Finnwale, Delfine sind immer an diesen Stellen. Das Ziel wären Meeresschutzzonen. Die müssen wir hart erkämpfen, weil das Meer ist ein hart umkämpftes Niemandsmeer. Das Hoheitsgebiet ist frei nach dem Hoheitsgebiet. Ja. Also das ist ein hart umkämpfter Lebensraum, wird total ausgebeutet.
Ist das ein guter Ausgleich zu deiner Arbeit mit Menschen, dass man dann stundenlang, ich stelle mir das so vor, dass du stundenlang über der Wasseroberfläche sitzt?
Stimmt. Also offiziell nach einer Stunde ist das Auge müde. Du hörst auch mit dem Unterwassermikrofon Unterwassergeräusche. Dann wechseln wir die Schicht, aber ich schaue natürlich schon stundenlang raus, ja. Ich bin eher verzettelt, war ich in meinem Alltag, und das Fokus halten ist eine wunderschöne Erfahrung in diesem Habitat, in diesem Lebensraum Meer. Und Wind und Wellen und Geruch und manchmal Regen und Kalt und wir halten alles aus, nichts da raus aus der Bubble.
I love it. Das ist, wenn sich jemand dafür interessiert, du machst es über eine Firma, die heißt KYMA, oder ist das eine?
Ja, Kima, die Welle Kima. In Griechisch, Kima, Sea Org.
Okay.
Meeresorganisation.
Und da können sich dann Freiwillige für melden.
Ganz genau.
Finde ich fantastisch. Fantastisch, weil ich tauche gerne und ich finde die Erwärmung, B, das Plastik. Und sehe die Arten, die nicht mehr, oder die fremden Arten, die ins Mittelmeer kommen aufgrund der Hitze, sehr beängstigend. Deswegen finde ich das eine ganz, ganz großartige Initiative.
Und 50% des Sauerstoffes stammt aus den Ozeanen. Also wir würden ersticken, wenn wir die Ozeane ersticken.
Ja.
Ja. Ja. Also.
Ah, es war eine sehr, sehr schnelle Stunde. Vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst, bist. Und ich wünsche dir weiterhin so viel Energie und Enthusiasmus.
Dankeschön.
Für all diese wichtigen Themen und danke für deine Zeit.
Ich danke dir, Jenny Joy. Und es war wirklich auch für mich ein großes Vergnügen.
Dies war eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.